Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Ja, ein letzter trauriger Gruß auch nach in die USA, die Schriftstellerin Alison Luhr. Sie haben sie in den Nachrichten gerade gehört, ist gestorben. Sie war eine tolle Frau. Heute heißt es bei uns, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. So geht das schöne, trauliche Weihnachtslied und wir stimmen es heute literarisch an mit einem Weihnachtskinderbuch, das uns eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen zum Fest schenkt, Julie C. Sie ist heute unser Gast, begleitet uns durch die Stunde und sitzt jetzt hoffentlich gemütlich, mollig, warm in ihrem Haus in Barnewitz in Brandenburg. Von dort ist sie uns zugeschaltet. Guten Morgen, willkommen, Frau C.
Ja, schönen guten Morgen.
Alles gut bei Ihnen auf dem Dorf? Ist ja knackig kalt geworden, ne?
Ja, die Heizung funktioniert aber glücklicherweise. Also mir geht's gut.
Heuer ist das Fest ja bös eingetrübt, aber da kommen wir noch klar noch drauf. Aber haben Sie denn mit Ihren zwei Kindern oder sich für Ihre Kinder schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung versetzen können?
Ja, also wir haben einen kleinen Rückschlag wegstecken müssen, weil wir tatsächlich unser Familientreffen, auf das wir uns lange gefreut haben, in der Form nicht durchführen können, wie wir es uns wünschten. Ja, jetzt suchen wir gerade eine Alternative, dass wir wenigstens Teile der Familie sehen können. Und Weihnachtsstimmung gibt es sowieso, weil das ist für die Kinder das wichtigste Fest im ganzen Jahr. Die fangen so ab August an, sich darauf zu freuen.
Ab August.
Also Weihnachtsstimmung ist bei uns so eine Sache von einem halben Jahr ungefähr. Da sind wir Profis drin.
Ich meine, Sie sind ja früher immer mit der ganzen Familie den Winter über in die Sonne geflüchtet, beneidenswert, auf die Kanaren. Damit ist aber so richtig Essig dieses Jahr, ne?
Nicht nur dieses Jahr, wir haben unseren Winter-Eskapismus bereits der Schulpflicht des älteren Sohnes opfern müssen. Also in den letzten Jahren stehen wir loyal zu den deutschen Temperaturen. So tief sind die aber ja gar nicht mehr. Also ich muss sagen, die letzten Winter, das waren ja eher so verlängerte Herbste. Da kommt man auch ganz gut drauf klar.
Auf jeden Fall versetzen Sie kleine und auch große Leserinnen und Leser in beste Weihnachtslaune mit Ihrem Buch, Frau C., alle Jahre wieder. Gleich erzählen Sie uns davon hier in der Lesart. Willkommen nochmal und allen, die uns zuhören. Wir haben eine prominente Begleiterin, Julie C., die Schriftstellerin und ja, das Phänomen kann man sagen, ab Roman 1 vor vielen, vielen Jahren ist sie eine Bestseller-Autorin und alle Rekorde hat sie dann mit Unterleuten gebrochen, dem Roman aus der brandenburgischen Provinz und dort lebt sie auch, ist uns jetzt aus dem kleinen Barnewitz zugeschaltet. Vorhin hatten wir es schon kurz zu Weihnachten, Frau C., und ja, dem wirklich passenden neuen Buch kommen wir jetzt alle Jahre wieder, ein Kinderbuch zum Vorlesen und Gucken ist es geworden, erzählt eine Weihnachtsgeschichte. Sie haben ja schon früher für Kinder geschrieben, gibt mehrere Kinderbücher von Ihnen, aber das ist, glaube ich, Ihre erste Weihnachtsgeschichte. Wie kam es denn zu dieser, Ihrer Christmas Carol?
Na, also das Christkind ist bei uns eine ganz wichtige Figur in der Familie. Das war in meiner Kindheit auch schon so. Ich habe, glaube ich, ans Christkind geglaubt, bis ich ungefähr 16 war oder so. Und das war auch wichtig. Wehe, das wollte jemand leugnen. Und bei meinen Kindern ist das jetzt genauso. Und wir sind ja hier in Ostdeutschland damit quasi Außenseiter, weil hier kommt der Weihnachtsmann. Also das Christkind ist ja eigentlich eine unbekannte Figur, was in Kita und Schule auch immer wieder auffällt, wenn die Kinder davon sprechen. Und vor genau einem Jahr, als es auch schon gerade quasi Weihnachten war, hatte ich eben die Idee zu dieser Geschichte und ja, dann habe ich die gemacht und siehe da, ein Jahr später ist es auch soweit. Jetzt haben wir dieses wirklich auch sehr schön, finde ich, von der Lena bebilderte Buch.
Die würdigen wir noch extra, die Lena Hesse, ihre Illustratorin. Man soll ja nie alles verraten, was in Romanen passiert. Klar, das Zielpublikum sitzt jetzt in der Kita und der Schule und hört uns nicht zu, die Eltern aber schon. Worum geht's denn genau, Frau C., am besten Sie sagen selbst so viel Sie wollen.
Ich finde das jetzt auch ganz schwierig. Also ich bin auch jemand, der immer versehentlich spoilert. Ich würde die Geschichte dann gleich ganz erzählen. Ich versuche es mal mit dem Einstieg einfach. Also bei den Zwillingen Lena und Josh kommt eben auch jedes Jahr das Christkind und ist zuständig für das Bringen der Geschenke. Und in diesem Jahr, wo die Geschichte spielt, haben die alles schön vorbereitet und der Baum steht da und die Plätzchen sind gebacken und die Deko hängt und Weihnachtswunschzettel sind auch rausgelegt. Aber es passiert schlichtweg nichts. Es kommt niemand, es tut sich nichts, auch am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag keine Geschenke. Die totale Katastrophe, weil Weihnachten ist natürlich aus Kindersicht vor allem ein Fest des maximalen Geschenkekonsums. Und dann gehen die eben der Frage auf den Grund, warum das Christkind dieses Jahr nicht gekommen ist. Und tatsächlich finden sie heraus, warum. Und ja, ab jetzt wird spoilergefährlich. Sagen wir mal, sie sorgen dann dafür, dass das Christkind wieder fliegen wird, kommen wird. Und sie lernen dabei auch noch, dass es auch schön sein kann, ganz ohne Geschenke mit Freunden zusammen eine Herausforderung zu meistern und dass das vielleicht sogar noch glücklicher macht.
Vielleicht dürfte man doch verraten, dass sie sozusagen das Christkind klauen und es verstecken und dann mit ihren Freunden eine Aktionsgemeinschaft AJW gründen, alle Jahre wieder, und dann schlüpfen sie immer dann dort, wo sie es versteckt haben, und bringen dem Christkind irgendwie was zu essen, Nutella-Brote und so Sachen. Ne? Das darf man, glaube ich, schon sagen. Aber sagen Sie, was haben denn Ihre zwei Kinder, die Ada? Vorgestern hat sie übrigens 6. Geburtstag gehabt. Hier nochmal Huhu vom Weihnachtsopa von Deutschlandfunk Kultur. Nochmal schöne Glückwünsche nachträglich. Der Nelson, der ist 8 Jahre. Was haben die denn zu dieser Storyline gesagt, Weihnachten fällt aus? Die müssen doch protestiert haben.
Ja, nee, also meine Kinder sind enorm geschichtenaffin. Vielleicht ist das erblich oder weil es ja einfach auch ständig ums Geschichtenerzählen geht in diesem Haushalt. Die fanden das sofort nice und eine gute Idee. Und wir haben schon im Ideenstadium gemeinsam darüber gesprochen, weil die sind ja quasi auch Zielgruppe. Also ich habe das ja irgendwie für die geschrieben. Also für die und für alle Kinder, die so sind wie die, nämlich einfach coole Kinder. Und die haben mir geholfen, die Geschichte so zu entwickeln, dass das passt. Und vor allem haben sie dann hinterher im Lektorat ganz viel mitgewirkt, erstens daran, wie die reden, also wie die Kinder sich ausdrücken im Buch. Das ist nämlich sehr nah an der Wirklichkeit und in keiner Weise idealisiert. Also,
krass, sagte Joss. Oder
ey, wird irgendwie mit, boah, Alter, wie siehst du denn aus?
Ey, Alter, das gefiel mir auch so gut.
Boah, Alter, Christkind. Aber so reden die. Ich heiße auch Ey, Alter, Mama. Also das ist mein Name. Ja, sozusagen. Ja, also mehrmals täglich. Ey, Alter, Mama, was ist das denn? Kann man das essen? Ja, also so reden die halt schon mit 6 und das ist ins Buch mit eingeflossen. Und dann vor allem, das war ganz streng und wesentlich, die Bilder, also die Illustrationen, die wurden von meinen Kindern akribisch geprüft in sämtlichen Stadien, von Skizze hinterher bis zur Farbgebung, und das wurde alles kritisiert und verändert und verbessert.
Das hört sich ja super an. Ich meine, an dieser Stelle müssen wir mal Lena Hesse erwähnen, loben und preisen, die Illustratorin. Diese Bilder, die sind wirklich zum Niederknien schön. Wie haben Sie das eigentlich gemacht? So parallel geschrieben und bebildert? Oder war erstmal Ihr Text da und dann hat die Frau Hesse losgelegt?
Also ich musste ziemlich schnell eine Rohfassung vom Text fertig haben, damit wir viel Zeit haben. Weil es hat tatsächlich ein Jahr gedauert, das Buch zu machen. Also eigentlich so lang wie mancher Roman. Also wir haben da sehr viel Arbeit auch investiert. Und aufgrund der Rohfassung des Textes hat dann die Lena schon angefangen, die Skizzen für ihre Bilder zu machen, sodass wir das auch so immer angleichen konnten. Also ich konnte dann am Text noch ein bisschen ändern und sie entsprechend das Bild und umgekehrt, dass das wirklich aufeinander auch. Das ist kein Nebeneinander, sondern wirklich ein Miteinander.
Ich meine, ich selbst habe keine Kinderfrau zu, aber beim solchen Buch bereue ich es echt. Das hätte ich denen echt gern vorgelesen. Dieses eine Bild, wo das Christkind so zugedeckt schläft und die Kinder haben ja ein Stofftier zum Einschlafen geschenkt, so einen kleinen Hund, und der liegt dann auf der Decke und so die Beinchen um sie rum, haben da Ada und Nelson auch mitgemacht. Also ich werde da sowas von sentimental dann, wenn ich sowas sehe. Dann.
Ja, also es wurde jedes Bild geprüft, weil es ist tatsächlich so, ich habe das als Kind so erlebt und meine Kinder sind auch so, die Bilder in Bilderbüchern, die sind extrem wichtig, die müssen so die Waage halten zwischen, also es muss lieb sein und liebevoll, aber es darf auch nicht kitschig und niedlich sein, das wird sofort kritisiert, es darf aber auf keinen Fall das, was Erwachsene manchmal gerade gut finden, nämlich so, weiß ich nicht, ironisch oder so ein bisschen zynisch oder übertrieben, wenn die Augen zu weit aufgerissen sind, um eine Emotion darzustellen, oder jemand lacht und der Mund ist zu weit offen, dann sagen meine Kinder sofort, das sieht gruselig aus, das sieht eklig aus. Also die wollen so eine gemäßigte, liebevolle Darstellung. Und das ging mir als Kind auch so. Ich konnte Bilderbücher nicht ertragen, wo so eine Krassheit zelebriert wurde und die Figuren eigentlich ins Fratzenhafte verzerrt waren. Und das geht meinen Kindern auch so. Das haben die alles, bei jedem Hund und jedem schlafenden Kind wurde das geprüft.
Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Aber Das hört sich natürlich jetzt wirklich auch einer nach einer Weihnachtsidylle in ihrem Haus an und mit der Arbeit zusammen. Aber jetzt hat es alles stattgefunden in diesem verdammten mistigen Corona-Jahr. Jetzt stelle ich mir das gerade mal so vor, wie war das denn mit Ihren kleinen Kindern damals im Lockdown und im Sommer und jetzt schon wieder oder so. Wie erleben Sie das? Und Ada
also,
und Nelson.
Ich muss sagen, das ist für uns auch sehr schwer gewesen oder es hatte seine Härten. Aber gleichzeitig war mir bewusst, wie unfassbar privilegiert wir sind jetzt als Familie, weil wir einfach auf dem Land leben. Ja, wir haben einen Garten und zwei Elternteile, die beide im Freiberuf arbeiten und deswegen sich gut organisieren können und nicht abhängig sind von Bürozeiten. Also für uns ist Homeoffice ja sozusagen die Normalität. Deswegen war die Umstellung kleiner und auch mit der Betreuung, dadurch, dass wir raus können. Also es war hart, aber ich bin mir so bewusst, dass es vergleichsweise eben noch sehr erträglich war, dass ich manchmal gar nicht Härte empfunden habe, sondern eher Dankbarkeit.
Sie sind ja auch studierte Juristin und werden in dieser Funktion auch viel gefragt. Und wir haben uns gedacht, was sagt eigentlich Julie C. jetzt auch so ein bisschen mit dem juristischen Hintergrund zu all diesen Forderungen jetzt auch. Kinder sollen eingeschränkt leben oder nur noch einen Freund treffen dürfen und zu Hause bleiben. Ich meine, das ist ja so wirklich eine Diskussion in unserer Gesellschaft, die Millionen betrifft.
Ja, also das möchte ich eigentlich ganz unjuristisch beantworten. Ich mache eben als Mutter die Erfahrung und ich glaube, das kennt sozusagen so gut wie jeder, dass für Kinder die sozialen Kontakte, das Miteinander und auch ein Radius der Bewegungsfreiheit einfach noch viel wichtiger ist als für Erwachsene, weil die können das eben nicht kompensieren über digitale Formate. Und ob wir das so gut kompensieren können, ist in Wahrheit auch noch die Frage. Vielleicht denken wir das manchmal nur. Also mein persönlicher Ansatz, jetzt wirklich frei von juristischen Bewertungen, wäre immer, dass man versucht, die Dinge so gut wie möglich zu regeln und dabei die Kinder so weit wie möglich in ihren gewohnten Umgebung und ihrem gewohnten Lebensablauf zu belassen, weil ich glaube, dass wir denen mehr zufügen, als die vielleicht auch äußern, weil die manchmal so zu einer enormen Tapferkeit auch neigen. Also unsere Kinder sagen immer, ja, das geht natürlich, das kriegen wir hin, das ist alles kein Problem. Und wie sehr es sie doch stresst und welche Ängste auch entstehen, das kommt dann manchmal an ganz anderen Stellen raus, weil die immer so bemüht sind, sich anzupassen, alles richtig zu machen.
Und wie geht's denn dem Nelson zum Beispiel in der Schule? Mit Maske oder ohne Maske? Wie ist das da bei euch in Barnewitz?
Also er ist ja noch er ist jetzt in der dritten Klasse. Das heißt, die haben im Unterricht keine Maskenpflicht. Das ist für die Kinder natürlich eine Erleichterung. Die müssen jetzt auf dem Schulhof eine tragen und im Bus und an der Bushaltestelle. Aber wie gesagt, ich höre keine Klagen, eigentlich nie. Ich höre immer nur, ja, natürlich, und das kriegen wir hin. Also die sind unheimlich kooperationsbereit und gutwilliger als vielleicht mancher Erwachsene. Wir hatten aber Phasen, wo wir so gemerkt haben, dass einfach Ängste entstehen. Also eine Maske, also wenn ich mit Nelson in die Stadt gehe und alle Menschen tragen Masken, dann wird es irgendwann zu viel. Nach 10 Minuten hält er sich die Augen zu und sagt, ich kann diese Alien-Gesichter nicht mehr sehen, lass uns gehen.
Also das sind sagt er so, Alien-Gesichter?
Ja.
Mit 8, klasse.
Ja, ich weiß, was er meint. Ja. Ich kann das natürlich als Erwachsene verarbeiten, denke ich zumindest, ihm geht das viel unmittelbarer rein. Mhm. Und dann zeigt sich der Stress oder die Belastung eben manchmal dann eher in solchen Momenten. Ja, das kriegen wir alles hin. Aber man darf nicht vergessen, wie empfindlich sie sind, auch wenn sie es manchmal nicht zeigen.
Alle Jahre wieder, so heißt das Buch zum Vorlesen von Julie C. Im Carlsen Verlag ist es erschienen, wunderbar bebildert von Lena Hesse mit 76 Seiten für 12 Euro. Zu Gast in dieser Stunde ist die Schriftstellerin Julie C. Über ihr Kinderbuch haben wir uns gerade unterhalten. Jetzt soll es um ein historisches gehen. Vor 175 Jahren, 1845, erschien erstmals der Struwwelpeter. Und zu diesem Jubiläum und der Karriere und Wirkung dieses ja auch umstrittenen Kinderklassikers gibt's heute Abend hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur in unseren Zeitfragen eine literarische Reportage, ein Feature. Hier ein kurzer Ausschnitt mit der Leiterin des Struwwelpeter Museums in Frankfurt am Main, Julia Zekorn.
Ich glaube, dieses Wilde, dieses Anarchische, Rebellische, was hier zu sehen ist, hat die Kinder von Anfang an immens fasziniert. Hier ist einer, der sieht so anders aus, der macht all das nicht, was die Erwachsenen wollen, kennt sich nicht, lässt sich die Haare wachsen, lässt sich die Fingernägel wachsen. Wie wunderbar ist das doch.
Und er wird nicht einmal dafür bestraft.
Das übrigens war eine Kritik, die von Pädagogen, Kritikern geäußert wurde, dass kein gebesserter Struwwelpeter zu sehen wäre. Damit würden die Kinder die Flausen in den Kopf gesetzt kriegen. Also praktisch der Aufruf zur Rebellion in die Kinderzimmer getragen.
Es gibt aber noch andere attraktive Vertreter des Ungehorsams und entschlossene Verweigerer im Buch. Den Suppenkasper, Zappelphilipp, Daumenlutscher oder Paulinchen.
Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölzchen brennt gar hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her.
Er hat einen völlig neuen Kommunikationsstil in die Kinderliteratur gebracht. Also wenn man sich die Biedermeier-Literatur mal aus der Zeit anguckt, dann überwiegt natürlich das gute Kind, das wohlerzogene Kind. Man sieht es sogar betend am Schoß der Mutter. Und Hoffmann kommt auf einmal daher und zeigt, wie Kinder eigentlich sind und hat quasi die Unarten der Kinder hier zelebriert.
Eine Passage aus unserem Zeitfragen-Feature zum 175. Geburtstag des Struwwelpeter heute Abend um 19.30 Uhr hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Juli C. hat mit zugehört. Haben Sie als Kind auch den Struwwelpeter vorgelesen bekommen?
Ja, der war Teil unserer Vorlesepraxis und ich habe den später auch selber immer wieder auch noch gelesen in einer Mischung aus Faszination und ich muss wirklich sagen auch Abscheu.
Ich meine, der Suppenkasper, der Zappelfibbel, die sind sprichwörtlich geworden. Aber jetzt haben wir gerade so gehört, ja, ein rebellisches Buch und Kinder damals brav und hier sind die rebellischen Kinder. Aber ich meine, es ist ein solcher Sadismus in diesem Buch. Ich weiß noch, dass ich das vorgelesen bekam, so mit dem Hinblick um, ja, pass mal auf, ne? Schei mal schön brav, sonst kriegst du auch den Daumen abgeschnitten, ne?
Ja, also ich war da als Kind auch immer sehr empfindlich gegen jede Form von Gewaltdarstellung, sei das in Büchern oder in Filmen. Ich konnte das überhaupt nicht ertragen. Ich fand auch schon viele von den Grimms Märchen zu brutal. Und man kann das natürlich literaturhistorisch einordnen und loben und preisen und die Bedeutung auch verstehen. Aber wenn ich mich in die Kinderperspektive zurückversetze, muss ich sagen, das ist ein Buch, von dem ich Albträume bekommen habe. Und ich würde das meinen Kindern nicht zumuten wollen, die kommen schon auf Hänsel und Gretel nicht klar.
Ich wollte gerade fragen, ne? Das kann man doch eigentlich Kindern heute nicht mehr vorlesen. Ja? Die sagen, ich zeige euch an bei der Polizei.
Ich würde es gar nicht so dogmatisch sehen wollen. Ich glaube, es gibt auch Unterschiede, wie viel Kinder abkönnen, wie sensibel die auf Bilddarstellung und Geschichten reagieren. Also ich weiß von manchen Freunden meines Sohns, die sind mit 8 Jahren schon daran gewöhnt, Filme zu gucken, da würde ich mir die Augen zuhalten. Ja? Also da gibt es eine sehr unterschiedliche Toleranzschwelle. Aber ich finde es schon gut, wenn Eltern das nicht pauschal sozusagen über den Kindern ausschütten, sondern vielleicht sich überlegen, was das konkrete Kind denn möchte oder ertragen kann. Und ich finde nicht, dass man die konfrontieren muss mit so einer Form von schwarzer Pädagogik. Da haben wir eigentlich heute ja auch ein bisschen eine andere Herangehensweise.
Ich meine, die Wirkung dieses Klassikers, die ist wirklich immens und das wird heute Abend wirklich schön zu hören sein. Also weltweit hat sich der Struwwelpeter ja verbreitet. Es gibt zurzeit eine Version, die im Netz kursiert, die Geschichte vom White House Casper. Und da mit den Zeilen und wieder fing er an zu schreien: Ich bin der Sieger ganz allein. Das Weiße Haus verlasse ich nicht. Nein, nein, ein Verlierer bin ich nicht. Das ist doch süß, oder?
Ja, das ist super. Da könnte man ein ganzes Buch draus machen. Das würde bestimmt auch viele Fans finden, auch noch in 175 Jahren.
Genau, 175 Jahre Struwwelpeter. Also heute Abend hier im Programm in unseren Zeitfragen. Nicht verpassen um 19.30 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da könnte es jetzt gleich super sexy zugehen mit dem ersten Roman der britischen Autorin Kate Davis, Love Addict. Der deutschen Übersetzung hat man auch gleich einen englischen Titel verpasst. Im Original heißt das Buch ganz anders. Sehen wir mal über diesen Quatsch hinweg, weil uns der Verlag aber was ganz Dolles verspricht, nämlich eine lesbische Liebeskomödie mit dem besten und schlechtesten Sex, von dem wir je gelesen hätten. Unsere Kritiker im Studio ist Andrea Gerg, unsere Kollegin. Das ist mal eine Annonce, ne? Der beste und der schlechteste Sex. Stimmt's?
Macht auf jeden Fall schon mal neugierig, ne? Und man hat sofort irgendwelche schrecklichen Bilder im Kopf. Und es fängt auch entsprechend witzig an, eigentlich wie in so einer romantischen Hollywood-Komödie. Die Ich-Erzählerin ist 26, heißt Julia und sie ist so ein bisschen deprimiert, weil in ihrer WG nebenan jeden Abend die wildesten Sexgeräusche zu hören sind und bei ihr hat sich seit 3 Jahren überhaupt nichts abgespielt. Und dann stürzt sie sich ins Vergnügen, in Anführungszeichen, denn das ist natürlich gar kein Season. Landet mit irgendeinem seltsamen Kerl im Bett und die mühen sich da stundenlang
miteinander. Das ist der schlechteste Sex, ja.
Genau. Und das ist wahnsinnig lustig, weil das ist ja immer so, wenn man das von außen betrachtet, sie schaut dann zum Beispiel, während der sich da abrackert, zieht sie die Spinnweben in der Ecke oder dass irgendeine tote Fliege da rumliegt. Oder wenn allein das einer sagt, sag schmutzige Sachen zu mir, das hat schon was Absurdes. Und also das wird nichts. Sie beschließt danach, eigentlich möchte sie wieder drei Jahre gar keinen Sex haben. Aber dann begegnet sie auf einer Party einer Frau und die verführt sie und dann öffnet sich quasi das Tor in ein völlig neues Liebesleben. Sie stürzt sich mit Begeisterung in ihr Coming-out als Lesbe und lernt dann bald die Künstlerin Sam kennen und die beiden verlieben sich und dann kommt es natürlich zum besten Sex ever.
Wer ist diese Sam?
Ja, diese Sam ist so eine Künstlerin. Sie ist so ein bisschen merkwürdig von Anfang an. Man muss dazu sagen, diese Julia, die war mal Tänzerin, hat sich dann aber den Knöchel verletzt. Das war es dann. Die arbeitet in so einer Londoner Behörde und beantwortet da Briefe von den Bürgern. Das ist eigentlich eine sehr witzige Erzählebene. Und Sam ist eben so eine exaltierte Künstlerin, die auch gleich klar macht, Monogamie findet sie doof und sie hat noch andere Beziehungen, unter anderem zu so einer mondänen Französin und sie schleppt dann diese Julia in irgendwelche Sexpartys und SM-Events und das wird alles sehr explizit, um nicht zu sagen pornografisch beschrieben. Manches hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen wollen. Aber es geht Kate Davis, glaube ich, insgesamt vor allem um die Beziehungen der beiden, denn das nimmt keine gute Richtung. Es geht um Eifersucht, Kontrolle, Dominanz und also eigentlich alles, was zu einer richtig guten Liebeskomödie gehört.
Es ist ja Kate Davis' erster Roman. Sie hat vorher Drehbücher geschrieben, Kinderbücher lektoriert. Man liest auch von einer kurzen Karriere als Burlesque-Tänzerin. Wahrscheinlich kommt so das Tanzmotiv dann ins Buch auch. Kann sie denn gut schreiben?
Ja, sie ist schon sehr pointiert, muss man sagen, und witzig und hat eben diesen typisch britischen Humor, so ein bisschen trocken und schwarz und immer schön selbstironisch. Die Briten haben ja so als Grundprinzip, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Und das geht hier voll auf, wenn selbst beim ekstatischen Sex findet sie noch irgendwas Komisches, weil sie eben immer auch diesen Blick von außen da drauf hat. Zum Beispiel als Sam sie fragt, ob Julia bei ihr einziehen will, da denkt die, das waren die romantischsten Worte, die sie je gehört hatte. Sie implizierten Liebe, Verbindlichkeit und Ikea-Besuche. Sie waren das Gegenteil von ich habe eine französische Geliebte, die sich gern mit einer Haarbürste den Hintern versohlen lässt. Da muss man schon schmunzeln und das zieht sich eigentlich so als Grundton durch diese 500 Seiten.
Ich meine, die 500 Seiten, das habe ich auch gedacht, meine Güte, das ist ein richtiger Wälzer. Was man ebenfalls von der Autorin von Kate Davis weiß, dass sie so eine entschiedene LGBTQ-Aktivistin ist. Sie hat eine entsprechende Initiative gegründet, Pride in Publishing. Man könnte ja nun den Verdacht hegen, dass dieser Roman so voll aufs Diversity-Pedal drückt mit Appell, Message und vielleicht auch Zeigefinger. Gibt es da Anzeichen?
Eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Fand ich auch erstaunlich. Es kommen aber auch eben reihenweise entnervte Heteropaare vor, die im Prinzip dieselben Probleme haben. Es geht, hatte ich den Eindruck, eher schon um Aufklärung, aber eher so in die Richtung, schau doch mal, wer du bist und leb das möglichst auch aus. Und eben für junge Menschen habe ich mir so gedacht, die noch auf der Suche sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein ziemlich gutes Buch ist, weil es eben diese Notwendigkeit zeigt, aber auf eine sehr humorvolle Art. Was mir ein bisschen gefehlt hat, muss ich sagen, ich musste immer so an die Romane von Nick Hornby denken, auch an den letzten, der ja auch so eine Liebesgeschichte erzählt. Aber der schafft das halt, dass die ganze Zeit dann noch so ein gesellschaftlicher Unterstrom dabei ist über den Brexit und was weiß ich. Und das macht das Ganze natürlich sehr viel gehaltvoller, als wenn die Gesellschaft zwar mal so reinkommt, zum Beispiel auf dieser Briefebene, da schreibt sie sich immer mit so einem 90-jährigen Veteran, der im Seniorenheim ist. Da hätte ich gern mehr drüber gewusst. Das fand ich total spannend. Das fällt hier komplett aus, aber ehrlich gesagt, fand ich für ein Debüt ist das schon ein ziemlich rundes Buch und auf jeden Fall leicht zu lesen und sehr amüsant.
Schönen Dank, Andrea Gerg, über Love Addict, den Roman von Kate Davis, jetzt auf Deutsch übersetzt von Britt Somann-Jung, erschienen im S. Fischer Verlag, 512 Seiten stark. Ist das Buch, es kostet 23 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer auf www.deutschlandfunkkultur.de. Und Juli C. hat uns zugehört. Frau C., sechs Szenen literarisch, das ist ja eins der heikelsten Gebiete. Wie gehen Sie denn als Romanautorin damit um?
Ja, das ist wirklich eine hohe Kunst, eine Sexszene so zu schreiben in der Literatur, dass sie nicht irgendwie auch peinlich wird. Ich glaube, wenn man es wie in dem beschriebenen Buch mit Humor macht, hat man eine gute Chance, durch das schmale Nadelöhr zu schlüpfen. Ich muss sagen, ich habe hohen Respekt davor. In meinen Szenen, in meinen Romanen wird Sex als Privatsache meist behandelt. Es kommt vor, dass Menschen dort Sex haben, aber ich habe noch nie versucht, das wirklich jetzt bis ins explizite Detail zu schildern. Also meine Scheu davor, letztlich dann doch nur so eine Entblößung oder so ein Pseudo-Tabubruch da zu praktizieren, ist groß und ich brauche es meistens auch nicht. Also meine Geschichten können Sex integrieren, ohne dass man sozusagen mit dem Scheinwerfer auf die Einzelheiten gucken muss.
Kennen Sie Bücher mit richtig guten Sexszenen?
Also eben, das ist ja das Problem. Also mit gute Sexszene, was heißt das denn? Also wenn die pornografisch ist, dass sie sozusagen das Ziel hat, den Leser selber damit irgendwie reinzunehmen und körperlich in Wallung zu bringen, würde ich sagen, verlässt das vielleicht dann auch irgendwann die Gattung von Literatur. Wenn es einfach nur lustig ist, ist es vielleicht gut im Sinne des Humoristischen, dann hat es aber vielleicht mit Sex in der Direktheit auch nicht mehr so viel zu tun, weil es eben auch eine Verfremdung erzeugt. Gut würde ja quasi bedeuten, romantisch, emotional, treffend, ohne aber jetzt diese drei Fetten zu erwischen. Also das ist schon ähnlich wie mit Gewalt übrigens auch, die auch dazu neigt, in Literatur und Film schnell pornografisch zu werden, ist das halt wirklich ein ganz enger Grat aus meiner Sicht, auf den man da wandelt.
Mir ist jemand eingefallen, und zwar die Virginie Despentes, diese Französin. Die hat ein Hammerhändchen für richtig dampfende, scharfe Sexszenen, also und gleichzeitig aber eben auch oft mit Humor. Philipp Bros ist mir auch noch eingefallen, aber naja, das ist vielleicht ein anderes Thema. Vielen Dank, Andrea Gerg. Erstmal auch für an Sie, Juli C.
Ich bin Andreas Schäfer und ich verschenke den Roman Nagel im Himmel von Patrick Hofmann. Die Mutter macht sich gleich nach der Geburt aus dem Staub, der Vater gibt das Kind in die Obhut der Großmutter. Oliver Seuss, im Jahr des Mauerfalls in Ostdeutschland geboren, wächst unter ziemlich lieblosen Umständen auf. Sein einziger Trost sind die Zahlen. Denn schnell zeigt sich, dieser Oliver ist ein mathematisches Genie mit einem Faible für Primzahlen. Nagel im Himmel erzählt mitreißend und hautnah am Herzschlag und Denken seiner außergewöhnlichen Hauptfigur entlang vom Aufstieg eines Wunderkinds aus einfachen sächsischen Verhältnissen. Es geht um die rätselhafte Schönheit der Mathematik und um die Grenzen des Verstehens, um Triumph, sogar um Weltruhm und um den hohen Einsamkeitspreis des Andersseins. Bis eines Tages die Physikerin Ina Olivers eng gezirkeltes Blickfeld betritt. Mich begeistert Patrick Hofmanns Gabe, das Feine und das Grobe, das Akademisch-Abstrakte und das Derproletarische zusammenzubringen. Spielend leicht wechselt er Tonlagen und Milieus. Eben weilen wir auf einer Mathematik-Olympiade, im nächsten Moment hocken wir mit Spätpunks auf einem Sperrmüllsofa in einem besetzten Haus. Im Verlauf dieser Heldenreise stößt man auf einige kompliziert schillernde Formeln, doch es steht nie Fachwissen im Vordergrund, sondern Olivers Ringen, seine Verzweiflung, sein immer wieder neu ansetzen müssen. Wie schafft man es, seiner Berufung zu folgen, ohne dabei den anderen abhanden zu kommen? Diese Frage ist nicht nur für Genies relevant. Abgesehen davon enthält Nagel im Himmel die ungewöhnlichste und anrührendste Mutter-Sohn-Versöhnungsszene, die ich kenne. Ich schenke dieses Buch einem befreundeten Dirigenten. Er ist mit einer unersättlichen Wissbegier auf nahezu alles ausgestattet und weilt gleichzeitig oft in seiner eigenen hochkomplexen Welt. Ich denke, es könnte ihm gefallen.
Das hoffen wir mal mit dem Schriftsteller Andreas Schäfer, der den Roman von Patrick Hofmann verschenkt. Nagel im Himmel im Penguin Verlag, erschienen mit 304 Seiten für 22 Euro. Ein Türchen also wieder offen in unserem Adventskalender. Täglich machen wir eins auf bis Weihnachten hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Juli C. ist bei uns und logisch lassen wir uns diese Chance nicht entgehen. Frau C., Sie auch um ein schönes Geschenk zu bitten. Haben Sie eins?
Ja, ich habe was ganz Tolles. Das werde ich wahrscheinlich wirklich mehrfach verschenken dieses Jahr. Das ist ein Bilderbuch von Charlie Mackesy, einem englischen Autor oder Künstler, muss man sagen. Und das ist jetzt aber nicht für Kinder. Das ist wirklich für absolut jedes Lebensalter geeignet. Es heißt Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Das sind wunderschöne Skizzen, Zeichnungen, Bilder mit kleinen Lebensweisheiten, Aphorismen, die sich rund um das Thema Freundschaft ranken. Und das ist ein Buch, was uns vielleicht auch gerade in diesen manchmal frustrierenden Zeiten die Liebe zum Leben, auch die Liebe zu uns selbst und ja die Möglichkeit, sich im eigenen Sein aufgehoben zu fühlen, irgendwie wieder schenkt. Also das ist, glaube ich, das Tollste, was man sich zu Weihnachten überhaupt zu Gemüte führen kann. Ich kann jedem empfehlen, das auf seinen Wunschzettel zu setzen.
Super, der Tipp also von Juli C. Dankeschön. Und wieder ist Freitag und schöne Zeit für Bücher, die uns Buchhändlerinnen und Buchhändler aus ganz Deutschland ans Herz legen. Heute telefonieren wir deshalb nach Hamburg mit Frank Menden in seiner Buchhandlung Stories. Hallo, guten Tag, Herr Menden.
Hallo, Herr Scholl, guten Tag.
Juli C. ist mit mir jetzt ganz Ohr. Bestimmt haben Sie Ihre Weihnachtsgeschichte auch im Sortiment. Ich denke, dass Sie die ganzen Bestseller von Juli C. auch gut verkauft haben in den letzten Jahren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich selbst bin ja seit Adler und Engel, also Fan der ersten Stunde tatsächlich.
Ja, das wird sie gern hören jetzt, ne?
Tatsächlich gern. Hallo, Herr Menden.
Ja, legen wir los mit Ihnen, Herr Menden. Ja. Heute, ja klar, einiges auf dem Weihnachtsgabentisch. Und da könnte sich fast schon biegen mit Ihrem ersten Tipp, Herr Menden. Fast 1000 Seiten hat der Roman von Rolf Lappert mit dem originellen Titel, der aber nur in der Literatur stimmt. Leben ist ein unregelmäßiges Werk. Dieses Schwergewicht hat scheint auch Sie umgehauen. Warum?
Auf jeden Fall. Also ich fand, hat mich keine einzige Seite gelangweilt mit dieser Geschichte von vier Jugendlichen, die 1980 in einer Landkommune entdeckt werden, die von der Polizei gestürmt wird. Und diese vier Jugendlichen im Alter von 10 bis 12 sind dort aufgewachsen, vollkommen abgeschottet von der Welt. Sie wissen noch nicht mal, welche der Erwachsenen dort ihre Eltern, ihre richtigen Eltern sind. Und nachdem die Kommune jetzt aufgehoben wurde, die Eltern ins Gefängnis kommen, werden die vier unterschiedlich verteilt in Pflegeeltern oder auch zu entfernten Verwandten. Und diese vier müssen sich jetzt im Leben behaupten. Und das Interessante an diesem Buch fand ich auch, dass die Presse und alle um sie herum ihm immer sagen, dass die ersten Jahre ihres Lebens ja vollkommen unglücklich gewesen sein müssen. Und diese vier empfinden das genau andersrum. Und Zeit ihres Lebens versuchen sie quasi diese Glücksoase, das Glück ihrer Kindheit wiederzufinden. Und auf unterschiedlichste Art und Weise schaffen sie dies. Das ist ein Buch, das so witzig auch ist, so genau beobachtet mit wahnsinnig vielen Details und Nebenhandlungen und Figuren, aber man verliert wirklich nie den Überblick. Und das Tolle ist, dass im letzten Drittel dann auch noch eine neue Generation dazukommt und die Geschichte in die Gegenwart führt. Also ich kann das nur sehr nachdrücklich empfehlen.
Leben ist ein unregelmäßiges Verb. Der dicke Roman von Rolf Lappert ist im Hansa Verlag erschienen und wir bleiben umfangreich. Über 600 Seiten umfasst der Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Rebecca Mackay, Die Optimistin. Und ja, das ist einen im Virus übertragenden Sinn ein Buch zur Stunde, nicht wahr?
Irgendwie ja. Es spielt 1985 zur Zeit, als es die ersten Tests gab. Die AIDS-Epidemie hatte gerade begonnen. Es gab endlich einen Namen dafür und wir sind in Chicago bei einer Gruppe von schwulen Männern. Die Hauptfigur ist Yale Tishman, das ist ein Galerist, der einen absoluten Clou gemacht hat. Er hat bei einer älteren Dame, das ist die Großmutter einer guten Freundin Fiona, Gemälde entdeckt von berühmten Malern aus den 20er Jahren, für die Dame Modell gesessen hat. Und dann spielt der Roman aber auch noch 2015, also genau 30 Jahre später. Und da ist Fiona der Mittelpunkt der Geschichte, die in Paris auf der Suche nach ihrer Tochter Claire ist, die dort anscheinend in die Fänge einer Sekte geraten ist.
Und im Julia Eisele Verlag ist dieser Roman veröffentlicht, Die Optimisten von Rebecca Mackay. Wir werden nur ein bisschen dünner mit Ihrer dritten Empfehlung, ja. Herr Menden, und den circa 500 Seiten von Pierre Lemaitres Roman Spiegel unseres Schmerzes. Das ist der abschließende Band einer Trilogie. Für den ersten hat Pierre Lemaitre den Prix Goncourt bekommen. Seither ist er richtig ein großer Star in Frankreich. Was imponiert Ihnen denn nun an diesem Roman so sehr?
Ja, Lemaître, finde ich, der schafft es wirklich so moderne, bisschen moderne Alexandre Dumas, finde ich, ist er für mich. Der schreibt wirklich fesselnde, intelligente Abenteuerromane fast. Und hier geht es auch furios los mit der Lehrerin Louise Belmont, die ist im April 1940, arbeitet als Kellnerin nebenbei und wird von ihrem Stammgast in einem Bistro angesprochen, er würde sie gerne mal nackt sehen. Und sie ist total empört und denkt sich, um Gottes Willen, das geht gar nicht, lässt sich aber dann letztendlich doch drauf ein, geht in das Hotelzimmer dieses älteren Herrn und der erschießt sich vor ihren Augen, während sie sich auszieht. Und das ist der Startschuss für, also Startschuss, ne? blöder Wortwitz, nicht beabsichtigt. Also da beginnt für Louise ein ganz neues Leben mit diesem Ereignis und gleichzeitig die Kriegsoffensive der Deutschen über die Ardennen verändert das Land, so wie es auch Louise verändert. Und Lemaître hat dann ganz tolles Personal da aufgefahren. Neben Louise gibt es den Hochstapler Désir, das ist meine absolute Lieblingsfigur, der sich wirklich an jede Situation wunderbar anpasst. Und das, obwohl es wirklich während des Krieges spielt, ist es ein Roman, der auch sehr viel Humor hat.
Pierre Lemaître, Spiegel unseres Schmerzes, jetzt auf Deutsch bei Klett-Cotta. Und das waren sie, die Buchgeschenktipps von Fragmenten von der Buchhandlung Stories in Hamburg, nachzulesen auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank Ihnen, Herr Menden.
Sehr gerne, Herr Scholl.
Und natürlich toi, toi, toi fürs Weihnachtsgeschäft.
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch eine schöne Zeit und Frau C. natürlich auch.
Das danke, Ihnen auch.
Also tschüss, Herr Menden. Juli C. hat mitgelauscht. Drei ganz schöne Klopper waren das, ja. Mit diesen Tipps haben Sie auch Appetit, Pum. Ich glaube, ich besorge mir alle drei.
Sie besorgen sich alle drei und lesen Sie die dann zwischen den Jahren einfach zu
schnell. Mal gucken, aber es klang irgendwie alles
ganz interessant.
Sagen Sie, es war schön, Sie hier zu haben, Juli C., mit Ihrem neuen Buch für Kinder und so sentimentale Opas wie mich alle Jahre wieder. Ihr letzter großer Roman, Neujahr, der hat ja auch von Familie gehandelt, von einem überforderten Vater, ist jetzt schon wieder 2 Jahre her. Ich weiß ja, was für ein Tempo Sie immer drauflegen. Frau C., kommt da bald wieder was? Was Großes, ja. Neues? Aha, ja. Erzählen Sie.
Das ist tatsächlich so. Also ich bin gerade in der letzten Phase des Lektorats für einen neuen Roman. Der soll dann im kommenden Jahr erscheinen, also im Frühjahr.
Aber machen Sie so ein bisschen Appetit. Worum geht's?
Es spielt auf dem Dorf.
Unter Leuten zwei. Nein.
Es heißt Über Menschen.
Aha.
Das, man könnte da einen gewissen Anklang im Titel feststellen. Es ist aber kein Unterleuten 2. Also es geht jetzt nicht so, dass sozusagen die Figuren wieder auftauchen, aber es ist ein neuer Eintritt in den Dorfkosmos unter den doch sehr veränderten Bedingungen, unter denen wir aktuell auch leben. Und es erzählt die Geschichte einer Frau, also nicht eines ganzen Figurenensembles, sondern es geht um eine oder eigentlich um zwei Hauptfiguren und um eine sehr, sehr, sehr ungewöhnliche Freundschaft.
Vielen Dank und schön, dass Sie bei uns waren, Juli C. Besten Dank für die nette Stunde. Alles Gute Ihnen, Ihrer Familie zu Weihnachten, logisch. Tschüss nach Brandenburg.